fortmachen, ein paar Schritte weitermachen in der Bedingungslogik. Also wir haben die Bedingungslogik von Merkel bislang soweit verfolgt. Der Ausgangspunkt ist Schicksalsfrage. Erster Schluss ist, wir brauchen unbedingt eine Absprache zwischen den entscheidend maßgeblichen Wirtschaftsmächten in der Frage der Reduktion von CO2. Dritter Übergang, das heißt Energiewende, und um die zu machen, und die muss wirtschaftlich und erfolgreich klappen, und ist man schon sozusagen auf der dritten Bedingungsebene. Diese Energiewende ist jetzt die Zielsetzung, die gelingen muss und soll. Und die Frage, wie jetzt da das Klima vorkommt, ist ausdrücklich in dem letzten Zitat zu einer abhängigen Variable des Gelingens dieses Energieprogramms gemacht. Und da liegt man, glaube ich, nicht so fürchterlich weit weg, wenn man sagt, dann geht es so dann wohl auch darum. Und das hat jetzt eine weitere Bedingung, dass das klappt, nämlich, dass das ein Konkurrenzprojekt ist, dass der Erfolg der nationalen Energiewende daran hängt, dass die Kosten, die das Ganze verlangt, nicht von anderen Mächten, da denkt die Merkel vor allen Dingen an die USA, unterlaufen wird damit, dass sie einfach die alten fossilen Brennstoffe weiter benutzen und genau sich die Kosten der Wende sparen und darüber unseren weltwirtschaftlichen Erfolg mit diesem Programm untergräbt. Und das ist der Grund dafür, um darauf nochmal zurückzukommen, warum Merkel so stolz darauf ist, es hinbekommen zu haben, dass alle Staaten, alle maßgeblichen Staaten sich auf dieses CO2-Ziel haben verpflichten lassen. Das drückt sie in dem nächsten Zitat aus. Wir haben während der deutschen G7-Präsidentschaft den gemeinsamen Willen bekräftigt, als Industriestaaten insgesamt den Weg der Dekarbonisierung zu gehen. Ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass die Industriestaaten einen sehr speziellen und großen Beitrag leisten müssen, weil sie die Fähigkeit zu den notwendigen technologischen Entwicklungen haben, die Maßstäbe setzen können, aber natürlich auch, weil sie eine historische Verantwortung haben und zum CO2-Anstieg weltweit wesentlich beigetragen haben. In diesem Jahr haben wir in unserer G20-Präsidentschaft den G20-Aktionsplan zu Klima und Energie für ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum beschlossen. Auch die OECD hat deutlich gemacht, worum es geht. Nur wenn wir die umfangreichen Investitionen auch klimafreundlich ausrichten, können wir unseren Wohlstand in Zukunft sichern. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass Klimapolitik auch zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik ist. Denn die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erfolgreich wirtschaften können. Also das Erste, was sich die Merkel zugute hält, wofür sie sich lobt, ist, dass die deutsche G7-Präsidentschaft es hingekriegt hat, tatsächlich eine Vereinbarung zwischen den großen Industrienationen herbeizuführen, dass man diese CO2-Reduktion zu einem gemeinsamen politischen Projekt erklärt, sich auf Klimaziele einigt und sich darüber verständigt, dass das jetzt ein Ziel ist, das man gegeneinander im diplomatischen Gerangel verfolgen will. Und sie bezieht sich ja sogar ausdrücklich darauf, dass das natürlich weder ein Menschheitsziel ist, noch überhaupt ein gemeinsames Ziel aller Staaten, sondern dass das ein Projekt der maßgeblichen Staaten ist, die tatsächlich auf der Welt praktisch was auszurichten haben und was zu sagen haben, weil sie eben über die technologischen technologischen Entwicklung verfügen und Maßstäbe setzen kann. Sie beruft sich also auf die Wirtschaftsmacht Deutschlands und der anderen Beteiligten dafür, dass die deswegen auch definieren, was in dieser Frage zu laufen hat, wie das zu geschehen hat. Und dann kommt der Oberscherz, weil sie auch diejenigen sind, die am meisten davon produzieren und das ja dann wohl auch weitermachen wollen dürfen wollen. Sie listet alle Gremien auf, in denen inzwischen dieses Projekt zum Gesichtspunkt erklärt ist. Und das ist dann auch wirklich der ganze Erfolg. Also da muss man jetzt nicht noch nach Klimazielen suchen oder so weiter, sondern das muss man ernst nehmen, dass das ein Maßstab ist, an dem sich die Staaten messen lassen, was sie für sich selbst zum Kriterium für Energieproduktion und Umweltbestimmung erklären und umsetzen, dass sie in dieser Frage miteinander konkurrieren und sich wechselseitig mitteilen, welche Konkurrenzmittel sie sich wechselseitig gestatten wollen und welche sie sich untersagen wollen. Das überhaupt zu einem internationalen diplomatischen Thema gemacht zu haben, zu einem Gegenstand zwischenstaatlichen Konkurrenz. Das hält sie sich zugute und sagt, und das, insofern wir das geschafft haben, haben wir es auch geschafft, aus Klimapolitik Wirtschaftspolitik zu machen. So ist Klimapolitik dann auch wirklich Wirtschaftspolitik, weil so kann auch die deutsche Energiewende gelingen, wenn man auch China davon überzeugt, dass es unbedingt die Umstellung von Kohlekraftwerken auf Solarzellen braucht, dann können wir, das war zumindest die Idee, denen dann unsere Technologie verkaufen und damit ist das Ganze auch nicht einfach bloß Klima, sondern eben das, was es sein soll, nämlich ein maßgeblicher Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und man kann sich, glaube ich, nicht irren, wenn man sagt, dass die anderen sich dem angeschlossen haben, dass sie schon den gleichen Zweck umgekehrt verdankt haben. Der Trump, wenn er jetzt aus dem Pariser Abkommen aussteigt, sagt ja im Prinzip genau das. Mein Vorgänger hat sich auf diese Verhandlungen eingelassen, hat sich darauf eingelassen, Klimaziele zu definieren und hat die nationale Energiepolitik darauf umgestellt und das macht er jetzt gerade mit dem Argument rückgängig, das hat Amerika nicht nötig, Amerika hat so viel preiswerte Energiequellen, mit denen es die ganze Welt voll schütten kann, dass es ein solches Projekt sich nicht leisten muss. Und so wird aus der Klimarettung eine deutsche Weltmarktoffensive. Dies alles geschieht ja auch gut, in der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise große Wachstumschancen bietet. Erneuerbare Energien, Ressourcen und kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich darf Ihnen sagen, dass in Deutschland erneuerbare Energien bereits die stärkste Säule der Energieversorgung ist und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung von erneuerbaren Energien steigt und deren Marktreife immer schneller erreicht wird. Das ist, wenn man so will, das Ideal von Klimapolitik. Man schafft es, in der Staatenwelt durchzusetzen, dass die Energiewende zu so etwas wie einem neuen Konkurrenzfeld wird, auf dem man sich diplomatisch darüber verständigt, wie das geht. Und das schafft ganz neue Wachstumschancen für die nationale Industrie im Produzieren und Verkaufen von entsprechenden Technologien auf fremden Märkten. Und um den Kampf zu gewinnen, hat man überhaupt die ganze Chose veranstaltet. Energiewende ist eben nicht bloß die Umstellung eines zentralen Sektors der nationalen Ökonomie auf neue Produktionsverfahren, sondern auch und vor allem die Besetzung auswärtiger Märkte, also der Standorte anderer Nationen, mit der für eine solche Umstellung nötige Technologie Marke Made in Deutschland. Und so wird man gerade mit der Energiewende wieder zum Exportweltmeister. Das hat die Seite noch, die will ich mir nicht vergessen, die ich vorhin schon mal in der Debatte erwähnt habe. Wenn das ein nationales Projekt ist, Energiewende soll nicht bloß ein deutsch-nationales Unterfangen sein, um sich aus der Abhängigkeit von Öllieferanten und Transitstaaten zu befreien, sondern Energiewende soll ein Weltmarktschlager sein, dann ist es natürlich so, dass das Kapital, das diese Umstellung bewerkstelligen soll und natürlich nach seinen Rechnungen und seinen Verdienstkalkulationen, möglichst viel Freiheit braucht, um die Mittel seiner Gewinnemacherei auch so zu benutzen, dass sie Erfolg haben. Und diese Rücksichtslosigkeit im Umgang mit Mensch und Natur, die ist auch der Grund dafür, dass alle möglichen schädlichen Wirkungen der neuen Energieträger mit schlichter Nichtbefassung behandelt werden, beziehungsweise für vorübergehende Mängel erklärt werden, die sich schon irgendwann abgestellt werden. Ihr kennt das alles, ne? Die Maispreise steigen, Mexikaner können sich ihre Tortillas nicht mehr leisten, in Indonesien oder in Malaysia verseuchen sie den ganzen Boden mit diesen Plantagen von irgendwelchen Biogas-Rohstoffen und so fort. Und wenn man das mal systemimmanent nimmt, und so ist das ja gemeint, für die Energiewirtschaft, die das Ganze macht und die daran ja verdienen soll, die ja damit ja einen Beitrag zum nationalen Wachstum verliefern soll, für die Energiewirtschaft gibt es überhaupt keinen Grund, ihre Praktiken der Be- und Vernutzung von Mensch und Natur als Gewinnquelle in ihren neuen Geschäftssphären deswegen zu unterlassen, weil sie ihnen in den alten nicht mehr so viel genehmigt wird. Man muss eigentlich sagen, eher ganz im Gegenteil. Also auch nach der Seite hin ist es jetzt auch kein Fauxpas und kein Missgriff, dass aus der Umstellung dass die Frage, ob aus der Umstellung von den alten in die neuen Energien mehr oder weniger Schäden für Mensch und Natur rauskommt, eine offene Frage ist. So, und jetzt ist man ausgegangen von der Schicksalsfrage und dem Anstieg des Meeresspiegels und man fragt sich dann am Ende, wo man bei einer Weltmarktoffensive für Deutschland angekommen ist, wo bleiben denn jetzt eigentlich die Fidschis? Deswegen zum Schluss, deswegen kommt die Merkel auf eine sehr interessante Art und Weise auf die Staaten zurück, die genau über diese Technologie nicht verfügen, die keine Maßstäbe setzen, die nicht die Subjekte sind davon, die Umstellung zum Geschäftsschlager im Weltmarktmaßstab zu machen, und zwar auf eine doppelte und sehr aufschlussreiche Weise. Die erste Weise ist, die Innovationschancen sollen selbstverständlich möglichst allen Ländern auf der Welt zugutekommen, gerade auch den Ärmeren. Daher steht Deutschland gemeinsam mit anderen Industrieländern zu der Zusage, Entwicklungsländer ab 2020 jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichem und privatem Kapital zu unterstützen. Aber es kommt neben öffentlichen Investitionen gerade auch auf private Investitionen an. Wir alle gemeinsam sind gefordert, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch wirklich Privatkapital für die Klimafinanzierung zu mobilisieren. Und so weiter. Geschenkt wird denen nichts. Sie kriegen Kredit und die Entwicklungshilfe kriegt eine neue Zweckbestimmung. Die Empfängerstaaten dürfen Anträge stellen, ob sie Kapital bei sich anlegen lassen wollen für die Veränderung von Energieproduktion oder was auch immer. Und da ist richtig schön erkennbar, dass die Frage, ob diese Staaten, denen Visakredit angeboten wird, ob die jetzt genau die Sorge haben oder nicht, für diesen Gesichtspunkt völlig unerheblich ist. Die Wachstumschancen, ob die sich einstellen oder nicht, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ich finde nur den Gesichtspunkt interessant. Wie Merkel sagt, ja, wenn das schon jetzt in der ganzen Welt und in der ganzen maßgeblichen Welt durchgesetzt ist, dass CO2-Reduktion ein Ziel ist, das im Sinne dieser Energiewende verfolgt werden soll, dann kann man das durchaus auch die dafür nötige Technologie an Länder verkaufen, die dieses Problem vielleicht so gar nicht haben, aber mit Kredit doch zu Abnehmern von unseren Unternehmen gemacht werden können. Und zweitens, und das ist aber vielleicht doch dann noch realitätstüchtiger, wir haben auf der einen Seite schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen und auf der anderen Seite Stürme, unerträgliche Hitze, Dürrekatastrophen. Niemand, ich sage niemand, darf und kann das ignorieren. Wenn wir uns zudem die wachsende Weltbevölkerung vor Augen führen, wissen wir, zunehmende Konflikte um natürliche Ressourcen sind geradezu vorprogrammiert, wenn wir beim Klimaschutz nichts tun. Deutschland hat sich deshalb auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stets dafür ausgesprochen, Sicherheitsaspekte des Klimawandels viel stärker in den Blick zu nehmen. Ausgegangen sind wir bei dem ganzen Zeug davon, dass Staaten und Leute Probleme mit dem Klimawandel haben. Angekommen ist man an der Stelle bei dem Punkt, dass Staaten und Leute den maßgeblichen Mächten wegen der Klimafrage Probleme machen. Die sind jetzt in dem Zitat gar nicht mehr die Opfer und Betroffenen, sondern sie sind die zu beaufsichtigenden Störfaktoren, die rauskommen können, wenn in Gegenden, wo sowieso wenig bis nichts läuft, vielleicht wegen zunehmender Stürme oder Anstieg von Wasserspiegeln, die Leute noch weniger Lebensunterhalt sich daraus wirtschaften können. Das ist schon ein sehr interessanter Übergang zu sagen, das letzte und überzeugende Argument, warum sich alle um diese Wirkung kümmern müssen, sind die negativen Folgen, die daraus für die Mächte entstehen können, die auf dieser Welt was zu sagen haben und denen die Armen dann die Türen einrennen, weil bei ihnen nichts mehr läuft. Und so wird dann aus dem Klima ein globales Ordnungsproblem. Und sich um das zu kümmern, da sind natürlich wieder genau die berufen, die sich die ganze Zeit schon um den Globus als Geschäftssphäre kümmern. Das ist doch auch mal ein schönes Fazit. Ergänzung, Nachträge, Fragen.
Ich will einen Nachtrag. Wenn man so sagt, was ich Bangladesch jetzt mit der gleichen Meeresspiegel und so weiter, dann zu sagen, na und, das geht so nicht, ne? Weil da stellt man sich ja vor, bei den jetzt vorherrschenden Lebensbedingungen von Menschen tritt diese Katastrophe ein. Ja. Das na und bezieht sich ja nur auf, als ob das nicht zu, wenn das als Naturereignis eintritt, als ob das dann nicht zu bewältigen wäre mit den Mitteln, die ja, Technologie und Wissenschaft und Organisationen auszubieten haben. Das nach unten darf man nicht missverstehen, als man bestreitet, dass das bei den derzeitigen vorherrschenden Lebensbedingungen der Menschheit katastrophal ist.
Ich hab das nach unten in einem viel theoretischeren Sinne gemacht.
Ich weiß, das darauf
wenn jemand, auch nein, es geht weder um das eine noch um das andere. Es ging um einen ganz anderen Punkt. Nach unten habe ich gesagt, weil wenn jemand auf ein Faktum verweist, dann soll er doch bitte schön sagen, wofür und wogegen dieses Faktum eigentlich seiner Auffassung nach spricht. Es ist eine schlechte Angewohnheit, sag ich mal. Es ist eine schlechte Angewohnheit, auf ein Faktum zu verweisen. Und das Faktum ist das. Und dann sozusagen es für self-evident zu halten, was denn aus diesem Faktum folgen würde. Dass es nicht selbstverständlich ist, was aus diese Fiktion, es würde mit dem Verweis auf einen naturwissenschaftlichen, oder ich sage gerade von naturwissenschaftlichen, Naturzusammenhang, es würde damit sozusagen schon gesagt sein, was daraus folgt. Das habe ich versucht zu widerlegen in der Klarstellung, die selber auf den Klimakonferenzen wissen, sehr wohl zu unterscheiden zwischen diesen Wirkungen des Klimawandels, mit denen sie sich ausdrücklich nicht befassen, und dem, was sie an dieser Frage interessiert. Insofern ist bereits in dem, wie sich die Staaten überhaupt dieses Themas annehmen, dementiert, dass es so wäre, da hätte irgendein Staatenlenker, ob in guter oder böser Absicht, ist mir jetzt erstmal vollkommen wurscht, auf die Welt geguckt, hätte gesagt, oh weia, da hinten steigt der Meeresspiegel, da kann ja überhaupt gar nichts anderes folgen draus, als wir müssen unbedingt CO2 senken. Diesen Zusammenhang gibt es nicht, weder theoretisch noch praktisch. Darauf bezog sich das nach unten.
Ich würde das aber, die Klimakonferenzen haben immer eine Abteilung Mitigation,
ja.
Also Mäßigung der Effekte, also
ja.
Dämpfung. Das Interessante ist, die lösen sich dann immer genau in das auf, was du als letztes Zitat hattest.
Ja.
Die Entwicklungsländer brauchen Kredite.
Ja.
Also da ist irgendwie, naja, also Mitigation ist von vornherein, dass da keinem wesentlichen Zweck im Wege steht. Es muss sogar ein Geschäftsmittel sein.
Ja, und vielleicht kann man dann mal dazu noch was sagen. Die Entwicklungsländer brauchen Kredite. Es gibt ja vielleicht Gründe dafür, warum sie keinen haben. Verstehst du?
Ja.
Das ist ja, also ist ja irgendwie auch merkwürdig. Wenn das, was auf deren Standort überhaupt, wenn man das jetzt überhaupt als Standort bezeichnen will, was auf deren Standort ökonomisch läuft, fürs Kapital relativ uninteressant ist, dann ist klar, dann ist das politischer Kredit. Aber es ändert ja nichts an dem Charakter dessen, dass es Kredit ist. Dass ja gar nicht gesagt wird, wir legen ein riesiges Hilfsprogramm auf oder irgend so etwas. Also insofern ist ja die, das habe ich vorhin gemeint mit, es ist gar nicht so, dass sie sich auf der Welt umgucken, wo gibt es Problemlagen und die kümmern wir uns, sondern da steht mit den Instrumenten, die sie haben und die sie einsetzen wollen, fest, was wo läuft und was nicht. Also die Gemeinheit ist da ja auch noch drin.
Also mir ist nochmal eben, was uns jetzt grundsätzlich nochmal da eingefallen, weil dann gesagt wurde, dieses ganze Klima, das kommt sich darauf raus, auf das Programm der Staaten, wer sich in der ethischen Konkurrenz mit dem Gen da durchsetzt. Gleichzeitig lese ich hier aber, gerade in dem einen Zitat von dem Nagel, diese Verhandlung in national und international durchzusetzende Energiepolitik, gleich Wachstumspolitik, diese Verwandlung, das ist immer der Rückbezug auf was Höheres, dass das, was sie als diese nackte Konkurrenzpolitik da veranstalten, wird immer eingekleidet als zugleich immer noch eingekleidet im Dienste.
Ja.
Es, was dazwischen Klima als Wert da herkommt. Mhm. Das kommt gerade in diesem vierten Zitat auf.
Es ist sehr deutlich geworden, denke ich, dass es fast ein bisschen Macht ist, dazu zu sagen, dass es heute naheliegt. Das ist es zwar, aber dass Sie das so breit noch unterstreichen, dass das, was Sie da im Endeffekt ihrer Konkurrenzinteressen, in dem Fall auf dem Energiemarkt, vorantreiben, dass das im Dienst der Menschheit läuft, das ist ja die Weise, wie Sie erstens mit den Leuten auf diesen Wert Klima die anderen Staaten auch für ihre Ziele vereinnahmen wollen, aber das Wesentliche ist auch noch, dass sie ja ihr eigenes Volk, dass sie dem auch immer klar machen wollen, das ist alles in eurem Dienst. Also insofern hat das doch wirklich einen praktischen Nutzen, mit dem wie die Herrschaft sich da darstellt.
Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Machen wir einfach Schluss.